Tagesinfo
von Radio Dreieckland.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. März 1993.
Ein Berliner Sexkino-Chef, 34 Jahre, hat heute einen Bombenanschlag heute Morgen in Berlin überlebt. Aber das, was dort passiert ist, lässt einige Blicke werfen auf das, was dort offensichtlich im Hintergrund auch noch eine Rolle gespielt haben soll. Der Mann sei zwar der Polizei bekannt gewesen, er soll auch schon mal in eine Schießerei verwickelt worden sein. Aber so jedenfalls die Meldungen von vor einer Stunde. Unklarheit herrscht immer noch darüber, wie der Autokonvoi dann anschließend verschwunden ist. Der Autokonvoi, der diesen Sexkino-Chef begleitet haben soll. Eine Anwohnerin berichtet, direkt nach dem Attentat hätten mehrere Begleitfahrzeuge Blaulichter aufs Dach gesetzt und seien schnell davongefahren. Unklar war auch, warum beim Eintreffen des Notarztes die Opfer schon verschwunden waren. Und das muss wohl doch sehr unklar bleiben, denn die Detonation war doch so schwer, dass 8 Fahrzeuge beschädigt wurden und die Autos zum Teil leicht angehoben worden waren. Aber alles war nach kurzer Zeit verschwunden, sodass, als die Polizei kam, es wie ein Spuk ausgeschieden ist. Das war die Meldung heute, die wir ganz kurz vorher gehört haben. Ansonsten kommen wir zu der Übersicht heute im Info am Donnerstag, den 11. März 1993.
Da wird es zunächst was geben über die zurzeit stattfindenden Auseinandersetzungen im Ruhrgebiet um die Schließung der Stahlwerke dort, also konkret um das Schließung des Stahlwerkes in Rheinhausen. Dann
gibt es einen Bericht aus der Schweiz. Die Schweiz hat endlich wieder eine Bundesrätin und gestern hat es geklappt im zweiten Anlauf. Zwar nicht die gewünscht war, aber auch doch eine Frau, die sich mit der ursprünglichen Kandidatin verwandt fühlt.
Dann gibt es eine Vorstellung einer Broschüre über kurdische Frauen und ihre Situation dort.
Schließlich etwas über die bundesrepublikanischen Versuche, eine Ankündigung der PKK, Touristen in der Türkei zu verfolgen. Und die auch hier in der BRD zu verfolgen, diese Ankündigung nämlich. Es scheint etwas schwierig zu sein.
Ja, und dann ein Bericht über die Roma-Frau, die in Köln versteckt wird und dort jetzt von faschistischen Kopfgeldjägern, und zwar einer Fraktion sogar im Gemeinderat in Köln, verfolgt wird. Zu der Situation einen kurzen Bericht.
Als fünftes ein Beitrag über die Abschiebung als rassistische Gewalt, eine Aktion Zuflucht mit dem Ziel, den sofortigen Abschiebestopp zum Beispiel für Roma nach Mazedonien wieder einzuführen, eine Aktion aus Stuttgart.
Und als letztes ein relativ langes Studiogespräch über die aktuelle Situation in Italien.
Vielleicht als Erinnerung noch unsere Telefonnummer, Vorwahl Freiburg 0761, und die Telefonnummer ist 31028. 31028.
Ich bin 49. Was soll was mehr werden? Glauben Sie etwa, dass mir irgendein Arbeitgeber noch Arbeit gibt? Ich habe mir bei Krupp die Knochen kaputt gemacht. Ich habe beide Knie kaputt, das Kreuz kaputt. Müsste ja ein Arbeitgeber bekloppt sein, wenn er mir noch mal Arbeit gibt.
Kaputt geschafft bei Krupp. Arbeiterlos im real existierenden Kapitalismus. Dazu die sichere Gewissheit langjähriger Arbeitslosigkeit. Nach den angekündigten Streichungen im Bereich der Arbeitslosen- und Sozialversicherung die bevorstehende Armut mit Händen zu greifen. Denn Krupp-Chef Gromme hat schon ohne Umschweife erklärt, für Sozialpläne habe der Konzern kein Geld. Ähnliches ließ auch Branchenführer Thyssen verlauten. Immer offener und ohne die früher bekannten gedrehten Worthülsen verkünden die Manager der Großindustrie das Aus für verschiedenste Industrieregionen der BRD. Ganze Landschaften werden so ins Soziale ausgestoßen. Das ist Absicht. Das Schaffen sozialer Notstandsgebiete gehört zum Konzept der kapitalistischen Ökonomie der BRD. Die sozial deklassierten Menschen dieser Region sollen das Material bilden, um die über Jahrzehnten erkämpften Rechte der bundesdeutschen Arbeiterbewegung auszuhebeln. Die Verhältnisse in der DDR haben hierfür Vorbildfunktion. Am Beispiel der einseitigen Kündigung der Tarifverträge in Ostdeutschland durch die Kapitalisten erläutert der Tarifexperte und IG Metall-Vorstand Klaus Zwickel die Strategie der Unternehmer.
Den Arbeitgebern geht es gar nicht um eine Lösung, sondern es geht ihnen um die prinzipielle Frage, einen bestehenden und rechtsverbindlichen Tarifvertrag aufzubrechen, um damit via Ost ein Beispiel zu haben, um dann auch bei anderen Gelegenheiten bestehende Tarifverträge angreifen zu können, in Frage stellen zu können, verschlechtern zu können. Also es ist im Grunde ein Angriff auf die bestehende Tarifautonomie, die ja im Wesentlichen einen Punkt mit beinhaltet, nämlich Verbindlichkeit und Einwirkungspflicht von beiden Tarifvertragsparteien.
Der Kampf der Arbeiter von Rheinhausen ist daher kein Ausdruck eines verzweifelten Ringens um einen ökonomisch erledigten Arbeitsplatz, sondern richtet sich auch gegen die Kahlschlagpolitik der Konzerne, die aus den ehemaligen Stahlwerkern Lohndrücker machen wollen. Sowieso ist umstritten, ob der Standort Rheinhausen ökonomisch erledigt ist. Dazu Rheinhausen Betriebsrat Theo Stegemann.
Also Hanisch hat noch im Dezember gesagt, wir sind hier ein optimaler Standort und mit großer Zukunft. Also von der die Belegschaft hat eigentlich daran geglaubt, dass dieses Werk hier weiterläuft und das trifft uns hier wie ein kalter Nackenschlag.
Hanisch ist der zuständige Stahlmanager von Krupp. Er war also noch im Dezember der Auffassung, dass Rheinhausen ökonomisch gesichert sei. Die Schließung von Rheinhausen hat also andere Gründe. Sein Chef, Krupp-Chef Kromme, benennt sie in der Zeitschrift Der Spiegel. Zitat: Das Ziel ist die konsequente Konzentration auf wenige Produktionsanlagen und deren Auslastung bis zur Halskrause. Zitat Ende. Die am meisten durchrationalisierten Werke sind der Maßstab. Anlagen, die nicht in den Rahmen passen, sollen rigoros platt gemacht werden. In der heutigen Bundestagsdebatte zur Stahlkrise griff der PDS-Abgeordnete Gysi diese Politik der Stahlbarone heftig an.
Die Kritik an den Konzernleitungen ist sicherlich berechtigt. Ist sicherlich berechtigt. Ende der 80er Jahre haben diese Konzerne nämlich dreistellige Millionengewinne durch die Stahlproduktion eingefahren, aber keine Zukunftsfürsorge getroffen, denn sie haben diese Gewinne nicht dafür eingesetzt, zum Beispiel notwendige Ersatzproduktion in den betroffenen Regionen zu schaffen, sodass es bei der Monostruktur der Stahlindustrie in diesen Regionen geblieben ist. Meines Erachtens haben sie damit ihre Pflichten aus Artikel 14 und 15 Grundgesetz, nämlich die Sozialbindung auch des Eigentums, verletzt.
Gregor Gysi vergaß leider hinzuzufügen, dass nach Artikel 14 und 15, wenn die Verletzung der Sozialbindung festgestellt wird, der Staat die Möglichkeit hat, eben nach diesen Artikeln die entsprechenden Firmen in Gemeineigentum zu überführen. Auch in der IG Metall gibt es immer wieder schon Kritik daran, dass die Konzerne ihre Entscheidungen ausschließlich betriebswirtschaftlich treffen. Die Belegschaften wehren sich gegen Standortstilllegungen, solange keine Alternativen vorhanden sind. Warum sollten solche Alternativen nicht möglich sein durch Schaffung dezentraler kommunaler Wirtschaftskreisläufe, die sich am gesellschaftlichen Bedarf orientieren? Ein Feld könnte zum Beispiel der Wohnungsbau sein, wofür übrigens auch Stahl gebraucht wird. Dem steht es allerdings entgegen, dass den Kommunen kaum rechtliche und immer weniger finanzielle Mittel zur Verfügung stehen, eine Politik in dieser Richtung zu entwickeln. Während im Bundestag die Stahlkrise zerredet wird, sind die Arbeiter schon längst zur Tat geschritten. Und sie wissen, gegen wen sie kämpfen müssen.
Gegen die Politik, gegen die Vorstandsvorsitzenden, gegen den ganzen Dreckshaufen, die uns platt machen.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. März 1993.
Am Telefon Radio Lora, es geht um die Wahl einer Bundesrätin in der Schweiz. Gestern beim zweiten Anlauf hat es dann scheinbar doch geklappt. Eine Frau der Sozialdemokratischen Partei aus der Schweiz ist gewählt worden, aber nicht die, die als Kandidatin vorgeschlagen worden war. Jetzt bist du am Telefon und weißt etwas genauer über die Hintergründe, warum Ruth Dreyfus nun gewählt worden ist. Vielleicht kannst du es berichten.
Ja, also die offizielle Kandidatin der SP wurde ja Mittwoch vor einer Woche nicht gewählt. Dann hat sich die SP zurückgezogen oder hat eine Woche Verhandlungsfrist oder Absprachefrist erhalten. Und da haben sie sich dann entschlossen, also der Vorstand wollte weiterhin an der Einkandidatur von Christiane Brunner festhalten, aber die Fraktionen haben sich dann für eine Zweierkandidatur eben mit Ruth Dreyfus und Christiane Brunner entschieden. Und das war ganz klar deshalb, weil die SP in der Regierung bleiben will, also im Bundesrat, und nicht in die Opposition gehen will. Und wenn sie vielleicht an Christiane Brunner als einzige Kandidatin festgehalten hätte, hätte es dann zu einem Ausschluss kommen können, dass dann die Bürgerlichen eine andere Kandidatin, eine eigene gewählt hätten. Und das wollte die SP auf jeden Fall verhindern. Und darum haben sie dann die Zweierkandidatur gemacht und die Bürgerlichen sind darauf eingestiegen. Also erst danach, also es hat dann drei Wahlgänge gegeben. Und beim zweiten Wahlgang war Christiane Brunner ein bisschen im Rückstand auf Ruth Dreyfus und sie hat dann ihre Kandidatur zurückgezogen.
Das heißt, einer der üblichen Kompromisse innerhalb der Sozialdemokratischen Partei. Ist denn die jetzige gewählte Bundesrätin ähnlich bekannt und engagiert, in unter anderem auch Frauenfrage und gegen die Armee, für das Christiane Brunner ja gestanden hat, wie sie die vorige Kandidatin?
Ja, also Ruth Dreyfus und Christiane Brunner bezeichnen sich als politische Zwillingsschwestern und sie kennen sich auch schon lange und politisieren auch schon lange zusammen in der Gewerkschaft. Und Ruth Dreyfus wurde auch zum Teil als sogar linkere und Gewerkschafterin bezeichnet. Also ich glaube, die politischen Unterschiede sind nicht sehr groß. Aber sie haben ganz klar nicht dieselbe Biografie. Also Ruth Dreyfus ist nicht geschieden und um Ruth Dreyfus gab es keine Schlammschlacht. Und Ruth Dreyfus hat auch ein Aussehen, also das ist jetzt komisch, aber ich habe das Gefühl, das hatte einen Einfluss. Ruth Dreyfus sieht aus wie eine Bundesrätin, sie ist älter, sie ist ein mütterlicher Typ im Gegensatz zu Christiane Brunner.
Nun gab es ja eine relativ große Mobilisierung innerhalb auch der Schweizer Frauenbewegung. Gestern auf dem Bundesratsplatz war eine große Besammlung. Ist damit eigentlich quasi diesem Protest von unten dann auch Rechnung getragen worden mit der Wahl von Ruth Dreyfus?
Ja, ich glaube, das ist auch das Positivste an allem. Es hat sehr viel ausgelöst. Also es sind 10.000 vorwiegend Frauen gestern um 7:30 auf dem Bundesplatz gestanden. Und eigentlich war die Stimmung sehr positiv. Und ich glaube, dass dann eine SP-Frau gewählt wurde, ist auf alle Fälle diesem Druck zu verdanken. Aber andererseits wurden die Frauen irgendwie auch vor den Kopf geschlagen, weil sie auch sahen, dass da welches Spiel da getrieben wurde. Und es war eine komische Situation. Und ich glaube auch, dass es jetzt eben weitergeht, dass sich die Frauen, sie haben sich danach auch noch getroffen für eine Beratung und es sind jetzt verschiedene Vorschläge, wie es weitergehen soll. Also beispielsweise der Vorschlag eines Schattenkabinetts nach dem englischen Vorbild, also dass wie der Bundesrat ein Schattenparlament daneben parallel läuft, aus 7 bis 14 Parlamentarierinnen oder Nichtparlamentarierinnen. Und dann soll auch die ganze Bewegung mehr koordiniert werden. Und dann wurde auch noch diskutiert, ob ein Steuerstreik organisiert werden soll.
Das heißt also kein Schwamm drüber, sondern eine weitere Mobilisierung, die auch darauf gerichtet ist, gegenüber der derzeitigen Schweizer Regierung eine entsprechende Forderung zu stellen.
Ja, das glaube ich schon. Und ich glaube auch, dass gerade dieses Spiel bei der Wahl eben noch mehr ausgelöst hat, als wenn jetzt Christiane Brunner gewählt worden wäre.
Ein Einblick in die Situation der kurdischen Frauen soll eine neue Broschüre, Jene Rabe, geben. Sie ist seit Anfang März erhältlich. Jene Rabbe heißt so viel wie Frau, steh auf Kurdisch. Die Broschüre enthält eine Literatur- und Fotosammlung zum Widerstand kurdischer Frauen.
Die Herausgeberin Gini Paling stützt sich dabei auf ihre eigenen Beobachtungen und Erfahrungen während einer Reise nach Kurdistan im Dezember 1991. Sie bezieht sich auf Berichte von kurdischen Frauen und Interviews mit Frauen verschiedener Organisationen.
Zum Beispiel führte sie ein Gespräch mit vier Frauen über das Selbstbestimmungsrecht der kurdischen Nation und das der Frauen. Oder sie interviewte Frauen aus der Nähwerkstatt des Frauenvereins in Diyarbakir, um nicht Gefahr zu laufen und zu sehr ihre westeuropäische Sichtweise einzubringen, enthielt sie sich negativer wie positiver Kritik. Sie beschränkte sich also auf Beschreibungen und Dokumentationen. Über die Problematik schreibt Gini Paling Folgendes. Nach eigenen Einschätzungen sehen sich die Frauen Kurdistans einer dreifachen Unterdrückung ausgesetzt.
Als Kurdinnen gehören sie dem größten Volk der Erde an, das bis heute keinen eigenen Staat hat, und die fremden Beherrscher ihres Landes üben eine brutale Repression gegen sie aus. Das ist die nationale Unterdrückung.
In ihren jeweiligen Besatzerstaaten verdienen die fremden Herrscher durch die schamlose Ausbeutung kurdischer Menschen und kurdischen Bodens. Das kurdische Volk selbst bleibt dabei arm. Das ist die ökonomische Unterdrückung.
Als Frauen ist ihre gesellschaftliche Stellung von Ausbeutung und Entmündigung durch ihre Männer, Brüder, Väter usw. gekennzeichnet. Das ist die geschlechtliche Unterdrückung.
Gini Paling warnt aber davor, diese drei Formen der Unterdrückung getrennt voneinander zu sehen. Sowohl die nationale, die ökonomische als auch die geschlechtliche Unterdrückung stehen im engen Zusammenhang miteinander. In ihrer Dokumentation soll aber der Aspekt der geschlechtlichen Unterdrückung größtenteils einnehmen. Im Ganzen ist die Broschüre natürlich nur ein Anfang, ein erster Einblick in das so komplexe Thema. Gini Paling geht es vor allem darum, der westeuropäischen Leserin oder Leser die Situation der Kurdin näher zu bringen. Für mehr Informationen hat sie im Anhang der Dokumentation Hinweise auf Quellen und weiterführende Literatur aufgelistet. Die Broschüre ist erhältlich unter Gini Paling, GNN Verlag in 1000 Berlin 62. Sie kostet 8 Mark und ich glaube, sie lohnt sich.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. März 1993.
Es ging schon durch die Medien, die PKK wolle deutsche Touristen in der Türkei angreifen. Heftiges Aufsehen hat diese Meldung verursacht, nachdem sie vom Kurdistan-Komitee in Köln veröffentlicht worden ist unter Bezug eines Interviews der kurdischen Nachrichtenagentur Kurta mit dem Zentralkomitee der PKK. Einige Details aus dieser Erklärung der kurdischen Nachrichtenagentur bzw. dem Interview mit dem Zentralkomitee der PKK. Wörtlich ist daraus zu zitieren: Unsere Partei, die PKK, wird in diesem Jahr alle ihre Möglichkeiten wahrnehmen, um eine Großoffensive gegen die Quellen der türkischen Wirtschaft zu starten. Zu diesen Wirtschaftsquellen zählt an erster Stelle der Tourismusbereich, der die eigentliche Finanzquelle für den schmutzigen Spezialkrieg in Kurdistan ist. Unsere Partei hat beschlossen, in Tourismusgegenden wie der Ägäis, der Mittelmeer- und der Marmara-Region sowie in allen Tourismusgebieten in Kurdistan bewaffnete Aktionen durchzuführen. Alle touristischen Anlagen fallen unter unser Aktionsgebiet. Deswegen, so weiter in dieser Mitteilung, sind alle europäischen und aus anderen Teilen der Welt kommende Touristen unter Lebensgefahr. Der türkische Staat und die Tourismusveranstalter werden natürlich alles versuchen, um dies zu verheimlichen. Da hierbei das Leben vieler Menschen auf dem Spiel steht und die Türkei ein Land ist, in dem ein Krieg geführt wird, warnen wir schon jetzt alle Menschen, die beabsichtigen, in die Türkei zu reisen. Die PKK ist nicht dafür verantwortlich, wenn bei bewaffneten Aktionen Menschen in Gefahr geraten oder sogar getötet werden. Wörtlich zitiert aus einer Erklärung eines Interviews des PKK-Zentralkomitees. In den deutschen Medien ist das natürlich etwas anders dargestellt worden und auch
unser neuer Freund von der CDU, der sich so sehr in Sachen Stefan Waldberg engagiert, hat sich dieser Frage angenommen. Und als wir ein Interview führten, hatte er sich schon damals zu diesem Thema geäußert und ist doch recht heftig und emotional geworden. Hören wir einmal kurz hinein in das, was Dr. Stärken von der CDU, Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Deutschen Bundestag, dazu zu erzählen hat.
Die PKK solle jetzt die Urlaubsorte, die nicht im Kurdengebiet liegt, mit Terror überziehen, damit keine Deutschen dort in Urlaub hinfahren werden. Ich überlege mir, wenn sich diese Dinge bewahrheiten, einen Strafantrag zu stellen. Herr Kaplan hat in der vergangenen Woche gesagt, dass er sich dem Votum des iranischen Parlamentes, der Mehrheit des iranischen Parlamentes anschließe, ein Todesurteil über Rushdie zu unterstützen. Ich überlege mir auch dort, wenn der genaue Text bei mir vorliegt, einen Strafantrag zu stellen. Ist das wirklich unsere Menschenrechtspolitik, dass also ein Todesurteil von einem PKK-Führer in Deutschland ausgesprochen werden kann, dass Terror in türkischen Urlaubsorten angekündigt wird, die gar nichts mit dem Kurdenproblem zu tun hat, nur um die Türken damit zu schaden? Das sind doch alles Straftaten, die, wenn sie auf unserem Territorium stattfinden, dann auch der deutschen Justiz unterworfen sind. So jedenfalls mit dieser Gewalt und mit dieser Grausamkeit geht es nicht weit.
Meint Dr. Hans Stärken und hat nun auch offenbar die Strafanzeige gestellt, gleichzeitig eine kleine Anfrage im Deutschen Bundestag eingebracht, ob sich die deutsche Bundesregierung hier der Strafanzeige von Dr. Stärken anschließt oder diese unterstützt. Nun gab es eine Antwort der deutschen Bundesregierung, die wir auch den Hörerinnen und Hörern nicht vorenthalten wollen. Ein parlamentarischer Staatssekretär Eduard Lindner antwortet auf die Einordnung und Einschätzung dieser Bedrohung für deutsche Touristen in der Türkei, ob die BRD dort etwas machen könnte, hier nämlich in Deutschland gegen die PKK vorzugehen, dass es doch etwas schwierig wäre, da der sogenannte Sicherheitsapparat der PKK, soweit er in der BRD überhaupt hier offen auftritt, einer vereinsrechtlichen Verbotsmaßnahme nicht zugänglich ist, so wörtlich aus der Antwort der deutschen Bundesregierung auf die Anfrage vom Dr. Stärken. Im vorliegenden Fall so weiter ist weiter von Bedeutung, dass die angesprochene Erklärung nicht von PKK-Mitgliedern in der BRD abgefasst wurde, sondern wohl auf ein im Ausland von dem PKK-Führer Abdullah Öcalan gegebenes Interview zurückgeht und von der Nachrichtenagentur KurdH insoweit nur als Pressemitteilung weitergegeben wird. Und damit dementiert die deutsche Bundesregierung, dass es offenkundig etwas schwierig ist, der Strafanzeige von Dr. Hans Stärken Folge zu leisten. Eine Aufforderung, in die Türkei nicht deswegen zu reisen, weil man sich dort touristisch amüsieren will, wird also höchstwahrscheinlich mit einer Strafanzeige nicht verfolgt werden können.
Kopfgeldprämie auf Roma-Frau Nida Pampurova ausgesetzt.
Etwas Ungeheuerliches ist passiert. Etwas, das auch Leute, die seit Gründung der BRD vieles gewohnt sind, nicht für möglich gehalten haben. Darunter ich. Mitten unter uns, hier in Köln, wird ein Kopfgeld ausgesetzt. Wird die Bevölkerung aufgerufen, zu Kopfgeldjägern zu werden, in Wohnungen, Kellern, Verließen zu schnupfeln und die Spürhunde zu spielen. Die Täter, die Fraktion der Deutschen Liga im Rat der Stadt Köln, ihr potenzielles Opfer, die aus Mazedonien stammende Roma Nida Pampurova, von ihren Verfolgern auch Zigeunerin apostrophiert. Sie haben sich ihre Herz was kosten lassen, mit 50.000 Steckbriefen und 3.000 Plakaten.
Soweit der Schriftsteller Ralph Guardiano, ein Überlebender des Holocaust. Zur Vorgeschichte. Nida Pamburova ist eine Roma-Frau und stammt aus Mazedonien. Ihre Vorfahren wurden während der deutsch-bulgarischen Besetzung Mazedoniens von Nazis verschleppt und ermordet. Roma sind auch in jüngster Vergangenheit, auch in Mazedonien, wieder freiwillig geworden. Seit Anfang des Jahres sind dort UN-Soldaten stationiert, da eine Ausweitung des Krieges im ehemaligen Jugoslawien auf Mazedonien befürchtet wird, in den die muslimischen Roma unweigerlich mit hineingezogen würden. Nida Pamburova ist mit ihren Kindern und ihrem Mann nach Deutschland geflüchtet. Ihr Asylantrag wurde allerdings als offensichtlich unbegründet abgelehnt und sie wurde trotz großer Proteste nach Skopje ohne ihre Familie gewaltsam abgeschoben. Was dort geschah, berichtet sie so.
Ich bin aus dem Flugzeug gestiegen, hatte keinen Pfennigsgeld und war völlig durcheinander. Ich habe gedacht, ich sehe meine Kinder nie wieder. Ich versuchte, zu meinem Heimatort Tito Veles, 100 Kilometer von Skopje entfernt, zu trampen. Erst nach 5 Stunden hat mich jemand mitgenommen. In Tito Veles waren keine Verwandten mehr, alle geflüchtet. 6 Nächte habe ich auf der Straße oder in kaputten Häusern geschlafen. Ich habe um Essen gebettelt, um viel Angst gehabt. Die Orte sind fast menschenleer. Die Leute sind weggegangen. Sie haben Angst vor dem Krieg. Alle sagten mir, hau bloß ab. Es kann jeden Tag losgehen.
Freunde haben Mittel und Wege gefunden, Frau Pamburova zurück nach Köln zu bringen. Da der Asylantrag ihrer Familie inzwischen auch abgelehnt war, versteckte sich die ganze Familie seither. Soweit könnte dies ein ganz normales Flüchtlingsschicksal sein, wie sie die Bundesrepublik täglich zu verantworten hat. Erstmalig gehen jedoch die legalen Faschisten mit solchen Methoden vor. Sie setzen ein Kopfgeld von 1000 Mark für die Ergreifung von Frau Pamburova aus. Wir zitieren nochmals Ralph Guardiano.
Welch ein Hass wird hier sichtbar und welch ein Irrtum zu glauben, es würde sich nur gegen Nida Pamburova, gegen Sinti und Roma, gegen Ausländerinnen und gegen Juden richten. Ich warne jeden Kölner und jede Kölnerin, der Hass der Deutschen Liga richtet sich gegen jede und jeden, der nicht so ist, wie diese zeitgenössische Variante des Nationalsozialismus ihn oder sie haben will.
Die ROM e.V. klagt die Stadt Köln ob ihrer Haltung an, die die Frau aus ihrer Familie heraus festnehmen ließ und sie allein ins mazedonische Krisengebiet abschob. Dies habe die Rechtsextremisten dazu ermutigt, sich jetzt als die bessere Exekutive in Köln zu etablieren. SPD und CDU hätten die Abschiebung ausdrücklich begrüßt und seien mitverantwortlich für das, was jetzt geschieht. Die Stadt Köln wird aufgefordert, dieses unmenschliche Spiel zu beenden und durch Gewährung des Bleiberechts für die Familie den Angriffen der Rechtsextremisten den Boden zu entziehen. Schon morgen kann die Familie, die versteckt ist und weiß, dass in der ganzen Stadt ihre Steckbriefe hängen, entdeckt sein und Opfer faschistischer Anschläge werden. Trotz großer Solidarität aus allen Teilen der Bevölkerung ist die Stadt Köln bis heute hart geblieben und versagt der Familie den legalen Aufenthalt. Das Roma-Volk, heute schon wieder von deutschen Gesetzen und Behörden vertrieben, kämpft für ein Bleiberecht, ähnlich der jüdischen Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. März 1993.
Dazu passt auch der nächste Beitrag, nämlich eine Nachricht, eine gute Nachricht aus Stuttgart. Wir verstecken Flüchtlinge. Zu diesem Thema, was seit 4 Wochen in Stuttgart in der Diskussion ist, haben wir ein Interview geführt mit Ingo Speidel vom Flüchtlingsrat in Stuttgart. Ihr habt in Stuttgart seit einem Monat eine Aktion gestartet, die Aktion Zuflucht. Was versteckt sich oder wer versteckt sich hinter dieser Aktion? Was ist inhaltlich damit gemeint?
Es geht um Deutsche, die zum Teil seit Jahren mit Roma, vor allem aus Mazedonien, arbeiten und die den Roma helfen, wenn sie abgeschoben werden und nicht abgeschoben werden wollen. Also wenn ihnen die Abschiebung angedroht wird. Das machen wir seit längerem. Da wird dann, also nicht erst in den letzten Wochen, sondern schon seit Jahren, da versuchen wir dann die zu verstecken und eine Lösung zu finden, Folgeantrag oder Duldungsantrag oder eine andere Sache, damit der Aufenthalt verlängert wird. Das Neue seit 4 Wochen ist, dass wir Fälle haben, wo wir keinen solchen Weg sehen und wo wir aber sagen, zurzeit droht der Krieg praktisch jeden Tag auf Mazedonien überzugreifen. Wir können es nicht verantworten, dass die Roma dorthin geschickt werden, denn als Minderheit haben sie dort Schlimmste zu befürchten in einem ethnischen Krieg. Wir versuchen also, die Leute so lange zu verstecken bzw. hier zu halten, bis die Behörden einverstanden sind, dass die Leute aus humanitären Gründen, weil dort der Krieg ausbrechen soll, eine Duldung bekommen, einen Aufenthalt bekommen. Das ist das Neue und wir sagen das öffentlich. Wir tun die nicht heimlich verstecken, so wie bisher für eine gewisse Zeit, sondern wir sagen öffentlich, aus diesen Gründen verstecken wir die Roma.
Eben, das ist das Neue. Ihr sagt es öffentlich. Wie viel Unterstützung gibt es inzwischen dafür?
Ja, also wir haben wir haben eine Erklärung gefasst. Ich erkläre hiermit, dass ich verstecke und so weiter, dass ich bereit bin. Und wir haben Unterschriften gesucht bei Leuten, die glaubwürdig sind und die tatsächlich auch bereit sind. Also keine Solidaritätsunterschriften, sondern Unterschriften von Leuten, die sich tatsächlich vorstellen können, vielleicht jetzt, Leute bei sich aufzunehmen. Und wir haben über 50 Unterschriften bekommen und auch etwa 10 Gremien wie ÖTV-Gruppe an der Universität Stuttgart oder Naturfreunde, also die auch unterschrieben haben.
Praktisch verstecken sich da also nicht die berühmten Persönlichkeiten dahinter, sondern Leute aus dem einfachen Leben.
Ja, vor allem Leute, die auch bisher Flüchtlingsarbeit gemacht haben.
Gibt es auch seitens der Staatsgewalt eine Reaktion? Denn sicherlich ist es ja nicht gerade völlig legal, was dort läuft.
Wir haben schon in dem Aufruf geschrieben, dass wir bereit sind, auch illegale Sachen zu machen. Wir sind uns also bewusst, dass Verstecken illegal ist. Die Sache ist an die Presse gegangen und die Presse hat bei der Staatsanwaltschaft und beim Innenministerium und so weiter nachgefragt. Die mussten also antworten, indem sie sagten, wir verfolgen das, und es gab also Strafanzeige gegen 4 Leute, die da, oder 3 Leute, die da den ersten Aufruf unterschrieben haben, unter anderem gegen mich. Und auch eine Mitteilung von der Polizei, dass da ermittelt wird. Wir haben aber nicht den Eindruck, dass von Seiten der Behörden ein Interesse ist, die Sache sehr scharf zu verfolgen oder gar die versteckten Flüchtlinge aufzuspüren. Das Interesse ist also gering.
Das heißt, versteckte Flüchtlinge, es gibt auch derzeit Flüchtlinge, die von euch in dieser Aktion schon versteckt werden.
Ja, seit Wochen. Es gibt etliche Familien oder Familienteile, die versteckt sind.
Und nun ist eure Überlegung, wenn ich das richtig verstehe, auch, dass diese Aktion jetzt nicht nur auf Stuttgart bezogen ist, sondern möglicherweise auch netzförmig ausgeweitet wird.
Also konkret machen wir das zusammen mit Unterstützerinnen im Raum Tübingen-Reutlingen und Baden-Baden. Informiert haben wir auch weiter, Konstanz, Freiburg, Karlsruhe und so weiter. Und wir haben den Eindruck, dass sich das ausweitet. Also die Leute dort sind durchaus bereit. Das braucht aber vor allem psychologische Hürden, muss man da überwinden, um da also wirklich konkret aktiv zu werden. Aber die Leute sind dabei.
Es ist aber nicht so zu verstehen, dass versteckt werden sollen nur solche Flüchtlinge aus Mazedonien, Romas, oder ist das nur auf die bezogen?
Das ist so, wir machen ja seit Jahren Flüchtlingsarbeit, andere auch, und es kommt immer wieder vor, dass man eine Familie versteckt, abgesehen von der Nationalität und von sonstigen Umständen. Das wird auch weiter so gemacht werden. Das Neue ist jetzt, dass wir sagen, vor allem die Roma aus Mazedonien sind durch möglichen Kriegsausbruch so gefährdet, dass wir an die Öffentlichkeit gehen und versuchen, über Druck in der Öffentlichkeit durchzusetzen, dass Roma nicht mehr nach Mazedonien abgeschoben werden. Also
ihr hört das Tagesinfo vom 11. März 1993.
Zur Lage in Italien. Seit Jahrzehnten, besonders in den 80er Jahren, sind wir von einer perfekt organisierten Bande regiert worden, die sich alle Machtmittel des Staates einverleibt hat, die die Justiz eingeschüchtert hat oder mit ergebenen Richtern durchsetzte, die öffentliche Wirtschaft nach dem Parteibuch organisiert hat. Das Ende des Regimes ist gekommen. Die krake Parteienwirtschaft ist jetzt im Zentrum getroffen. Das Parlament ist moralisch und politisch diskreditiert. Wir brauchen ein neues Wahlrecht und anschließend Neuwahlen.
So beschrieb vor einigen Tagen Eugenio Scalfari, Chefredakteur der aufgeklärt auflagenstärksten liberalen Teilzeitung La Repubblica, den Zustand der ersten italienischen Republik. Täglich werden führende Repräsentanten der politischen und ökonomischen Klasse der Korruption überführt und in Haft genommen. Erst gestern wanderte der mächtige Chef der Staatsholding Eni, Gabriele Cagliari, hinter Gittern. Am gleichen Tag beschloss das italienische Parlament die Immunität des Abgeordneten und einzigen Königsmacher Bettino Craxi aufzuheben. Nach der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft gegen ihn reicht es für 10 Jahre Zuchthaus. Die Viererkoalition aus Christdemokraten, Sozialisten, Sozialdemokraten und Liberalen hat weder im Parlament noch in der Wahlbevölkerung eine Mehrheit. Nach den letzten Meinungsumfragen liegt das Regierungslager nunmehr bei etwa 35%. Das Ende der Region Amato ist sozusagen stündlich zu erwarten.
Die Dramatik der politischen Eruption wird nur verständlich vor dem Hintergrund der stärksten Rezession seit Kriegsende. 1992 war bereits schlimm. 1993 droht die Krise zum Staatsnotstand zu werden. Ende Oktober 92 zählte das Statistische Amt ISTAT 2,2 Millionen Arbeitslose, was bei rund 23 Millionen Beschäftigten eine Arbeitslosenquote von 9,5% ergibt. Fast die Hälfte davon sind arbeitslose Jugendliche. Hinter diesen Gesamtzahlen stecken gewaltige regionale und geschlechtsspezifische Unterschiede. Die Arbeitslosenrate beträgt bei Männern 6,9%, bei Frauen aber 13,9%. Norditalien zählt 5,7, der Süden hingegen 16,1 Arbeitslose. Im Süden ist jede vierte Frau 24,2% arbeitslos, im Norden jeder 30. Mann ohne Job. Der Beschäftigungsabbau in der Industrie hat sich in den ersten Monaten 1993 fortgesetzt. Vor allem in der Metallverarbeitung und in den Industriezonen von Nord- und Mittelitalien, dort also, wo bisher das Niveau der Arbeitslosigkeit relativ gering war. Alle Zeichen deuten darauf hin, dass auch der Dienstleistungssektor ebenfalls schwere Beschäftigungseinbußen zu verzeichnen hat. Das politische und ökonomische System Italiens zerfällt. Rechte populistische Organisationen wie die Lega Nord und die faschistische MSI haben Zulauf. Man spricht vom Ende der ersten italienischen Republik. Wie reagiert aber die Linke auf diese Entwicklung? Einige Antworten auf diese Frage können nun einige RDL-Redakteurinnen, die sich mit der Lage in Italien beschäftigen, geben, die sich jetzt hier im Studio versammelt haben. Zunächst die Frage, wie sieht die linke politische Landschaft in Italien aus? Welche relevanten linken Parteien und Organisationen gibt es?
Also was gibt es in Italien? In Italien ist neulich aus der Kommunistischen Partei Italiens, aus der PCI, zwei neue Parteien entstanden, die Partito Democratico della Sinistra und die Rifondazione Comunista, das heißt praktisch kommunistische Neugründung. Gut, das sind die zwei Parteien aus der PCI und dann gibt es noch eine neue, also so mehr oder weniger linke Partei, die Rete, das heißt das Netz, das eigentlich als Vorsitzenden den Orlando hat, der eigentlich damals aus Sizilien zu den Christdemokraten gehörten. Jetzt aber hat er halt die Partei verlassen, hat diese neue Partei gegründet, die Rete, die eigentlich aber nur eine Mischung aus vielen Mitgliedern, als ehemaligen Mitgliedern von vielen verschiedenen Parteien ist.
Dann gibt es natürlich noch die Gewerkschaftsorganisation, beziehungsweise jetzt haben sich ja neue, selbstorganisierte Arbeiterkomitees und Arbeiterinnenkomitees gegründet, die halt auch vor allem zu sozialen Fragen und zur ökonomischen Lage Italiens sich äußern. Dann gibt es natürlich noch die Centri Sociali, Autogestiti, wie sie sich nennen, die sozialen Zentren, die selbstverwaltet sind. Das ist auch eine ziemlich starke Bewegung, also auch eine Bewegung der, ja, auf der linken Seite halt auch häufig mit der Autonomia-Bewegung verbunden. Ja, soweit vielleicht die Democrazia Proletaria, von der auch vor einigen Jahren noch die Rede war, ist mittlerweile in Rifondazione Comunista eingegangen und gibt es von daher so als selbstständige Partei nicht mehr.
Jetzt am 18. April, also in einem Monat ungefähr, wird in Italien werden mehrere verschiedene Wahlvolksabstimmungen, Referenden. Ne? Und die Frage ist, was passiert da in diesen Referenden jetzt? Ist es,
ja, also ich denke, es ist erstmal wichtig zu sagen, dass momentan das italienische Wahlsystem nach dem Verhältniswahlrecht funktioniert. So ist es angelegt momentan. Und eigentlich seit Cossiga, also seit 1990 ungefähr, ist es halt im Gespräch, das Wahlgesetz, das Wahlsystem zu ändern. Und es hat vor allen Dingen halt Auswirkungen, denke ich, auf so kleinere Parteien. Und das Ganze soll so nach ein bisschen so nach dem Muster, nach dem Modell von der amerikanischen Regierung, denke ich, vonstatten gehen, dass halt nur zwei große Parteien an der Regierung sind.
Ja, das war eben so, dass durch das Verhältniswahlrecht konnte man im Parlament alle möglichen und kleineren Parteien vertreten haben, während eben nach dem Mehrheitswahlrecht werden nur, eben wie die Christine schon gesagt hat, die größten Parteien vertreten im Parlament. Und die Kleinen werden keine Chance mehr haben. Was die Volksabstimmung bringen wird, das kann ich nicht voraussagen eigentlich.
Aber was ich noch vielleicht sagen könnte dazu, das soll halt auf jeden Fall den großen Parteien garantieren, dass sie an die Macht kommen und dass nicht auch auf kommunaler Ebene sich kleinere Parteien zusammen, also so Koalitionen untereinander, miteinander bilden, um dann meinetwegen auch auf kommunaler Ebene nur an die Regierung zu kommen.
Könnt ihr nochmal die Inhalte der anderen Referenden erläutern?
Ja, also allgemein möchte ich erstmal sagen, dass diese sämtliche Volksentscheidungen halt gegen die Regierung, so wie sie jetzt besteht, sind und dass sie halt von rechts kommen, diese Volksentscheid-Vorschläge, aber halt auch teilweise von links. So gibt es zum Beispiel halt dieses Referendum halt zum Wahlgesetz, dann gibt es noch ein Referendum zum Paragraph 19 des Arbeitsstatuts. Das ist der Paragraph, der momentan den Gewerkschaften das Monopol über die Arbeitnehmerinnenvertretung sichert. Und zum Beispiel ein Referendum über diesen Paragraphen wird vor allen Dingen von den selbstorganisierten Arbeitnehmerinnen und den Basiskomitees vorangetrieben. Dann gibt es noch ein Referendum zum Gesundheitssystem, das momentan gerade geändert worden ist, auch schon vom Minister De Lorenzo, und das aber jetzt noch privatisiert werden soll eventuell. Und auch zur Privatisierung des Transportsystems.
Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, per amor dei nostri figli. Se ben che siamo donne, paura non abbiamo, per amor dei nostri figli, in lega ci mettiamo. L'unione, gromiri col padrone, gromiri col padrone, la libertà non viene perché non c'è l'unione, gromiri col padrone, son tutti da ammazzare. Io la Lega la crescerà, e gli altri socialisti, e gli altri socialisti. Abbiamo delle belle buone lingue, abbiamo delle belle buone lingue, se benché siamo donne, paura non abbiamo, abbiamo delle belle buone lingue, e ben ci difendiamo. Abbassate la superbia, abbassate la superbia, e voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia e aprite il portafoglio.
Ihr hört das Tagesinfo vom 11. März 1993.
Die Ausgangsfrage unseres Gesprächs war ja, wie reagiert die Linke insgesamt auf die krisenhafte Situation in Italien? Wir haben ja gehört, welche verschiedenen linken Gruppen es gibt, die PDS, Refundazione Comunista, verschiedene andere Basisstrukturen, die sich so langsam aufbauen, sind schon einiger Zeit existieren in den Gewerkschaften außerhalb. Jetzt die Frage zur PDS, der ehemaligen Kommunistischen Partei Italiens. Welche Vorstellungen hat sie in den letzten Monaten entwickelt, um auf diese Verfassungskrisen, auf die ökonomische Lage jetzt einzugehen?
Ja, was haben zur Frage des Wahlsystems, wie haben Sie darauf reagiert? Natürlich ist die PDS für eine Veränderung des Wahlsystems, also für das Mehrheitswahlrecht. Weil sie eben so mehr Interesse daran haben, halt alleine, also oder ja mit anderen wenigen Parteien, also praktisch an der Spitze des Staates zu sein. Und ja, was die Wirtschaft anbelangt und Gesundheitswesen, solche Sachen, also Occhetto hat mal in einem Interview neulich erklärt, dass er diesen Weg überhaupt nicht verlassen will, dass er eigentlich so die Arbeit und fördern will und die Arbeitslosigkeit abschaffen will
und das halt mit einem Governo di svolta, und also eine Wende, eine Regierung der Wende heißt es, die die halt die alten Politiker halt also in der halt die alten Politiker nicht mehr sitzen, sondern eine ganz neue Koalition, also die mögliche Koalition nach den Äußerungen Occhettos am 21. Februar sollte eigentlich auch die Lega Nord mit reinnehmen, also diese rechte Partei, die also von der halt Bossi, der bekannte Bossi, der Vorsitzende ist, also der Leader, und
ja, die es gibt ja schon ein praktisches Beispiel dazu, weil die also die PDS in Varese mit der Lega Lombarda zusammen,
ja, genau,
oder mit unterstützt hat, dass in Varese ein Lega Lombarda Bürgermeister gewählt wurde. Also offenbar ist also das, was Occhetto jetzt für die gesamte Republik dort ankündigt, eine Koalition mit der Lega Nord einzugehen, schon praktisch vorgeübt worden. Ist also jetzt kein Ausrutscher, wie man das vermutlich annehmen konnte, als man das zum ersten Mal gehört hat, sondern offenbar eine Art Regierungsstrategie der PDS jetzt.
Ja, und also ebenso Occhetto behauptete also eine neue Regierung, aber nicht ohne Bossi, sagte er. Dann habe ich gelesen, dass der hätte seine Meinung ein bisschen geändert und der sei nicht mehr dafür gewesen, aber auf jeden Fall alles ist möglich zurzeit.
Ja, teilweise ist es ja auch zum Beispiel in Norditalien, wo einfach die Lega 30% der Stimmen erhalten hat, fast unmöglich, irgendwas ohne die Lega zu machen. Und dass sich irgendwie jetzt die PDS mit der DC kurz schließen und von die beiden versuchen, eine Koalition einzugehen, um halt die Lega, um eine Koalition mit der Lega zu umgehen, das steht halt auch noch zur Debatte. Aber das heißt immerhin, dass die PDS immer bereit ist, halt sich mit rechten Parteien eher eine Koalition zu bilden als mit einer anderen linken Oppositionspartei, wie es zum Beispiel die Räte oder die Fondazione der Kommunisten sein könnte. Einen anderen Punkt, den ich auch noch sagen wollte, wo ich so Verbindungen oder wo Verbindungslinien zumindest sind zwischen der PDS und der Lega, ist halt diese föderalistischen Ideen. Und zwar will ja die Lega, die sind jetzt ein bisschen davon abgekommen von ihrem Programm, jetzt Norditalien und Süditalien voneinander zu spalten. Und jetzt sind sie so ein bisschen auf den Gedanken zu kommen, so einen föderalistischen Staat zu gründen. Und in dem Kontext bewegt sich wohl auch die PDS. Und das würde halt schon heißen, dass es ja so einzelne starke Regierungen gibt oder in den jeweiligen Regionen, die halt ja so ein bisschen so Kleinstaaten nebeneinander und die Wirtschaft und das halt nicht mehr so in Bezug auf Rom halt so als zentrale Regierungsposition gesehen wird.
Aber diese Verbindungen oder diese Allianz mit den rechten Parteien oder Gruppierungen klingen nicht ein kleines bisschen nach billigem Populismus eigentlich?
Ja, ich denke schon, dass es momentan halt so ist, dass Neuwahlen anstehen und dass alle Parteien versuchen, irgendwie Stimmen der anderen Partei abtrünnig zu machen. Das heißt, konkret für die PDS, die möchten natürlich Stimmen der Lega haben und natürlich auch der Sozialisten. Von daher bewegen sie sich halt auch, sind sie ziemlich vage in ihren Angaben zu dem, wie sie jetzt eigentlich, jetzt mit welchem Programm sie eigentlich antreten.
Ja, aber dann ist es ein bisschen so, dann die Frage, wie links eigentlich sind die linke Parteien, ne? Weil wenn überhaupt in so einem Moment, wo eine große Krise herrscht und auch so keine weiß so richtig in welche Richtung.
Ja, genau, ich denke, das ist eben der Grund, warum man nicht beurteilen kann, wie links diese Parteien jetzt noch sind, weil die Krise so groß ist, dass man halt auch Kompromisse eingehen muss, ne? Und das ist eben so die Taktik aller Parteien zurzeit.
Ja, aber das ist auch eigentlich doch jetzt so, gut, hier hat man das auch mit der großen Koalition, man sagt, man muss eben zusammenstehen, man muss jetzt gemeinsam tätig werden. Tatsächlich ist es doch zumindest von der Geschichte her linke Politik immer gewesen, in der Lage der Krise jetzt nicht mit den anderen zusammenzugehen, sondern da jetzt ein ganz konkretes Programm gegen die traditionellen Parteien, gegen die in der Regel immer rechten Parteien zu entwerfen, sich total schroff dagegen zu stellen, die Interessen der armen Leute, die Interessen der Arbeiterklasse, die Interessen halt der sozial Unterdrückten zu vertreten und damit mit einem ganz einfachen Programm getrennt von den anderen und nicht auf Kollaboration aus halt eine Politik zu entwickeln. Und da ist natürlich die Frage jetzt, was gibt es in Italien dazu noch? Was gibt es da für linke Gruppen, die unter Umständen dann noch so dieses Programm entwickeln? Wir hatten Frage, wir hatten noch die Refondation der Kommunisten. Was ist Ihr Programm zu der Frage?
Ja, momentan gibt es von Refondation der Kommunisten noch nicht so wahnsinnig viele Äußerungen, wie sie jetzt ja,
also die sind eigentlich diejenigen, die halt bei der Linie, bei der alten Linie der PCI geblieben sind. Ne? Also PDS ist halt ein bisschen hat sich halt ein bisschen geändert, ist ein bisschen in die Mitte gerutscht, ne? Während die Refondazione Comunista ist sehr konsequent geblieben.
Aber ich würde auch sagen, die ziehen sich so ein bisschen in so eine Oppositionshaltung zurück, aber konkret jetzt was vorschlagen und auch was durchsetzen, dazu sind sie momentan nicht in der Lage, aber sie irgendwie richtig kommt was von denen auch nicht. Also es fehlt mir schon ein bisschen.
Also es gibt offenbar jetzt neue Entwicklungen in Italien und jetzt wieder bezogen auf diese ganzen autonomen Strukturen, Basiskomitees und Gewerkschaften. Bahnt sich da jetzt praktisch eine neue politische Struktur raus? Ist das jetzt was Relevantes für die eventuellen Auseinandersetzungen, die jetzt dort anstehen in der Krise Italiens? Oder ist es eher noch nicht auch ein Ausdruck halt von dieser Krise der Linken insgesamt? Ein bisschen erinnert sie ja auch an diese grüne Bewegung, die Anfangszeiten der grünen Bewegung in der BRD. Die Grünen gibt es ja in Italien auch noch, die haben wir eigentlich bei unserer Vorstellung ein bisschen vergessen. Wie sieht es damit aus?
Also ich würde sagen, es ist schwierig eine Einschätzung zu geben, wie relevant die jetzt sind oder was daraus wird oder ob sie wirklich dann in der Lage sind, gegen solche ganzen Veränderungen, die momentan anstehen in Italien, wirklich anzugehen und sich so zusammen zu kruscheln, dass irgendwas dann wirklich eine richtige Opposition herauskommen kann. Was halt, glaube ich, diese autonomen Komitees, auch gerade diese Arbeitnehmerinnenkomitees, diese autonomen und selbstorganisierten, die sich gegründet haben, die sind halt vor allen Dingen gegen die traditionellen Gewerkschaften und auch von dieser Pseudo-Oppositionshaltung, die momentan überhaupt nicht vorhanden ist von Seite der Gewerkschaft, dagegen sind die sozusagen und die sie sagen, ja, wir lassen uns nicht mehr von euch vertreten, denn ihr habt euch an die Regierung verkauft und ihr vertretet halt nicht mehr unsere Rechte und von daher nehmen wir es wieder selbst in die Hand. Das geht dann vor allen Dingen eigentlich eher so in die Richtung gegen die traditionellen linken Strukturen, sei es jetzt Gewerkschaften, sei es aber auch Parteien meiner Ansicht nach. Es gibt halt diese Selbstorganisation, gibt es nicht nur auf Arbeitnehmerinnenseite und da gibt es halt ganz unterschiedliche. Es gibt selbstorganisierte Lehrerinnen, selbstorganisierte Fiat-Arbeiterinnen, wie aber auch Eisenbahnarbeiter und Arbeiterinnen und so. Also es gibt es auf ganz verschiedenen Ebenen. Und daran haben sich halt auch so Hausbesetzerbewegungen oder Centri Sociali-Bewegungen und Autonomia-Bewegungen angeschlossen. Aber was die jetzt konkret und wie das einzuschätzen ist, wie die sich weiterhin bewegen werden, ist halt schwierig. Es gab ja im letzten September mal ein großes Aufflackern der Kämpfe, was dann aber wieder ziemlich zurückgegangen ist. Jetzt ist wieder ein bisschen stärker geworden. Ist halt sehr schwierig, weil momentan, die sind halt nicht so befriedet wie hier in Deutschland. Ne? Die haben einfach, die müssen irgendwie auf die Straße gehen ein Stück weit.
Und sie gehen auf die Straße. Die Bewegung der Fabrik- und Unternehmensräte in Italien hatte für den 27. Februar zu einer landesweiten Demonstration nach Rom aufgerufen. Mit 300.000 Teilnehmern lag die Beteiligung über allen Erwartungen. Die Forderungen gegen die Politik der Amato-Regierung und des Unternehmerverbandes Confindustria und für eine Gewerkschaftsreform. Von vielen Teilnehmern der Demonstration wurde die Vorbereitung eines Generalstreiks verlangt. Soweit zu unserem Gespräch über die Lage in Italien. Einhellige Meinung der Teilnehmer war es ja, dass die bürgerlichen Parteien allerdings hin bis zur ehemaligen kommunistischen Partei, der jetzigen Partei des demokratischen Sozialismus, sich in der Bevölkerung delegitimiert haben mit ihrer Politik. Die Frage ist, was bleibt, was kann die Linke dort entsprechend entwickeln, weil man muss davon ausgehen, dass in Italien ein Rechtsruck bevorsteht. Der Aufstieg der Lega Lombarda und der faschistischen MSI sind ein deutliches Zeichen. Zeichen stehen auf Diktatur. Was kann die Linke dort entgegensetzen?